Ihr Lieben, Heikes und meine Gedankengänge gingen einleitend in eine ähnliche Richtung. Auch ich habe mir vorgestellt, wenn Jesus denn käme, ist das so ähnlich wie der Treckerzug, der hier neulich durch Stelle fuhr. Kein Vorbeikommen, die einen schreien Halleluja und die anderen schreien, ihr blöden Männer, macht Platz. Oder wie ist das? Auch die Zwiespältigkeit oder diese beiden Richtungen des Wortes Hosanna, auf der einen Seite, Herr, hilf uns doch in einer Bekräftigungsformel und auf der anderen Seite, du bist unser Retter, Hosanna benutzen wir heute fast wie Halleluja, heißt es aber eigentlich ursprünglich nicht im Wort. Beides ist da, beides sieht man in den Auswirkungen hinterher, was so passiert, wie sich Leute, wie sich das Volk, wie sich der Mob entscheidet. Verschiedene von euch, manche haben mir das erzählt, haben erstmals an Demos teilgenommen, als es um die Demokratie ging, gegen AfD, für Demokratie. Mein Sohn hat teilgenommen und mir erzählt, wie es ihn befremdete und ihn unheimlich wurde, weil er wahrnahm, wie diese Demo pro Demokratie missbraucht wurde von anderen Gruppen für ihre eigenen Zwecke, wie dann aufgeheizt wird, wie Stimmung entsteht. Und einer hat mir erzählt, oh, ich habe überlegt, ob ich mich verdrücke. Mein Sohn hat gesagt, nächstes Mal nehme ich mir einen Banner und schreibe da drauf, wofür ich hier stehe und warum ich hier stehe, damit ich nicht vereinnahmt werden kann von denen, die ganz anders unterwegs sind. Also für mich ist dieser Bericht vom Einzug nach Jerusalem immer ein großes Überlegen und ein sehr Wachwerden für, was macht eigentlich die Menge und wie gebärde ich mich als Teil der Menge? Bleibe ich bei mir? Schwimme ich mit? Lasse ich mich mitreißen? Nicht? Genau. Ein Liedtext, ich habe das jetzt in keiner vernünftigen Form im Internet gefunden, ist mir begegnet, den finde ich richtig wichtig, richtig schön und spiegelt für mich viel wider, was im Palmsonntag alles so mitschwingt. All who are thirsty heißt das eigentlich. Ihr, die ihr Durst habt. Ihr, die ihr Durst habt, ihr ohne Kraft, kommt zu der Quelle und taucht ein in den Lebensstrom. Das haben wir gerade getan, jedenfalls für mein Empfinden. Und taucht ein in den Lebensstrom, der den Schmerz und die Sorgen vom Herzen spült. In das Meer seiner Gnade, das auch im Tiefen trägt. Darum, komm, Herr Jesus, komm. Komm, Geist Gottes, komm. Hör unser Rufen, Herr, hör unser Rufen. Komm, Herr Jesus, komm. Komm, Geist Gottes, komm. Fast ist mir diese Predigt heute zu einer Suche auf dem inneren Weg nach dem lebendigen Gott geworden. Und es passt gut, dass wir heute hier Freigebet haben. Ihr seid herzlich eingeladen, hinterher zurückzubleiben, jemand um Fürbitte, um Segnung zu beten oder euch einfach selber noch eine stille Minute zu nehmen, euch vor die Kerze zu setzen, vor Kreuz mit Dornenkranz im Hinblick auf Karfreitag oder auf eigenes Leid. Und zur Besinnung zu kommen, wie es so schön heißt, etwas hinzusinnen zu Gott, zwischen dir und Gott, was da so ist. Vielleicht schreibst du Tagebuch. Wenn nicht, vielleicht wäre es ja hilfreich, mal zu beginnen, dir innere Stationen aufzuschreiben und nach einem Jahr zu vergleichen, wo war ich denn da eigentlich? Unser Predigttext steht in Johannes 12, die Verse 12 bis 19, der Einzug in Jerusalem. Am Tag darauf hörte die Volksmenge, die sich zum Fest eingefunden hatte, Jesus komme nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen hinaus, um ihn zu empfangen und riefen, Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie es in der Schrift heißt. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt. Er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Das alles verstanden seine Jünger zunächst nicht. Als Jesus aber verherrlicht war, da wurde ihnen bewusst, dass es so über ihn in der Schrift stand und dass man so an ihm gehandelt hatte. Die Leute, die bei Jesus gewesen waren, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, die legten Zeugnis für ihn ab. Eben deshalb war die Menge ihm entgegengezogen, weil sie gehört hatte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sagten zueinander, Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Alle Welt läuft ihm nach. Gegensätze. Wir merken hier Gegensätze. An Jesus scheiden sich die Geister, an Jesus scheiden sich unsere Geister, an Jesus scheiden sich die Menschen. Kurz vor dem Einzug nach Jerusalem drängeln sich um Jesus herum viele Menschen. Solche, die ihm nahe standen, die ihn liebten, die er lieb hatte. Andere, die hofften, ihn vielleicht lieben zu können, aber noch gar nicht kannten, mit einem Herzen voller Sehnsucht. Und eine große Menge von Gaffern, die einen harmlos, die anderen bösartig hetzend. Viele Menschen mit den unterschiedlichsten Erwartungen. Und dann noch die politisch motivierten Pharisäer, die Jesus verhaften und von den Römern töten lassen wollten. Eine sehr durchwachsene Gemengelage. Die einen rufen, Hosanna, Herr, hilf uns doch. Und die anderen wollen ihn töten. Für dein Tagebuch, was erwartest du heute, am Palmsonntag, in der Woche vor Ostern von Jesus? Was erwartest du heute in deiner jetzigen Situation von Jesus? Und färbe das nicht fromm, schreib das mal ganz ehrlich auf. So richtig schön provokativ vielleicht, vielleicht dankbar, keine Ahnung, ich stecke nicht in deiner Haut. Warum interessierst du dich überhaupt für Jesus? Denn sonst wärst du jetzt, glaube ich, nicht hier und nicht am Bildschirm und nicht in der Übertragung. Warum kümmerst du dich überhaupt oder vielleicht auch überhaupt noch um Ostern? Und wenn du dir vorstellst, dass Jesus über den Kreisel wie die Träger kein Vorbeikommen nach Stelle kommt, was fühlst du? Gehst du hin oder machst du schnell ein Wochenende Urlaub woanders? Palmsonntag, die Einleitung zur Karwoche. Die Christenheit feiert den Palmsonntag sehr froh. Ja, man kann auch Forsythien statt Palmen nehmen. Wir haben überlegt, ob wir hier den Gang mit Palmen bestreuen oder mit irgendwelchen Ästen und dann hier mindestens als die Mitarbeitenden einmarschieren und Hosanna rufen, wie Heike das gemacht hat. Wir feiern das froh. Christus kommt. So haben es damals die Juden gemacht. Sie dachten allerdings, dass nun endlich die konkrete Herrschaft, politische Herrschaft Jesu anbrechen würde, da er doch nun endlich bis nach Jerusalem in die Hauptstadt des Judentums gekommen ist. Die Katholiken begehen bis heute feierliche Umzüge durch die Stadt. Und die Sitte, Palmzweige auszulegen, bedeutete, dass das Volk seinen siegreich heimkehrenden König nach einer Schlacht ehrte. Also das ist eine Ehrerbietung für einen Sieger. Und damit wurde hier ganz viel Erwartungshaltung an Jesus transportiert und kommuniziert. Wir erwarten von dir, dass du der siegreiche König bist. Wir erwarten viel von dir. Wir erwarten politisches Durchgreifen. Wir erwarten, dass du die Besatzungsmacht hier absetzt. Wir können heute sagen, wir erwarten, wenn denn, es gab ja eine Zeit, da hat christliche Politik sehr was heißt geboomt. Man hat sehr ermutigt, christliche Parteien zu gründen und zu versuchen, christliche Grundsätze in Regierung und Politik neu umzusetzen und zu stärken. Wir werden sehen, ob das so in Jesu Sinn ist. Die Palmzweige, die den Sieg von Jesus wollen, das sichtbare Reich Gottes, berechtigt, illusorisch, utopisch, wir werden sehen. Aber es ist erstmal eine klare Ansage. Das Volk feiert Jesus als einen König, von dem sie erwarteten, dass er siegen sollte, nämlich über die römische Besatzungsmacht. Kurz vorher hatte Jesus Lazarus von den Toten auferweckt. Das hatte sich im Volk herumgesprochen. Das Volk nahm das als Indiz, dass hier ein neuer König war, einer mit Kraft und Macht. Denn das Auferstehungswunder galt als Zeichen, ich habe letztes Mal darüber gesprochen, dass der lebendige Gott den Wundertäter bevollmächtigt hatte. Die religiösen Machthaber dagegen wurden dadurch so provoziert, dass sie den Tötungsbeschluss für Jesus fassten. Sie wussten nur noch nicht, wie sie das anfangen sollten, ohne die Gunst des Volkes zu verlieren. Am Palmsonntag zog Jesus nach Jerusalem ein. Das tat er nicht wie jedermann, sondern er ritt auf einem Esel. Was denkt ihr so? Wofür steht Esel? Für den Frieden. Ich habe da zuerst gedacht, für Arbeit, für Armut, für Geruch, für alles, nur nicht für einen König. Aber er ritt auf einem Esel und seine Jünger waren ja auch total befremdet, als er sie losschickte, dass er das Fohlen einer Eselin holen sollte, damit er einreitet. Und trotzdem breitet das Volk Palmzweige aus und schmeißt aber seine ganzen schönen Purpurstoffe und Umhänge über den Esel, damit er ein bisschen schöner aussieht, um Jesus zu ehren. Das Esel war das Arbeitstier der armen Leute und nicht etwa ein Reittier für einen König. Später begriffen sie, dass er damit die Prophezeiung aus Jesaja 40 und aus Zacharja 9 erfüllte. Und nach der Überlieferung nach Matthäus wird so ganz konkret der Messias-Bezug hergestellt, in Bezug auf Psalm 16, wo die Kinder den kommenden Messias preisen werden. Messias heißt der Heilsbringer, der Gesandte. Deswegen reden wir auch von der messianischen Zeit. Die Heilszeit kommt in Jesus. Und damit erhebt Jesus den Anspruch, der Messias Gottes, der Gesalbte und der gesandte Retter zu sein. Damit hat er ganz bewusst den Weg zu seiner Kreuzigung angetreten. Und Hosanna heißt, Herr, hilf uns doch. Das Volk hatte eine genaue Vorstellung davon, wie Jesus helfen soll, durch Machtübernahme und dann alles besser machen. Ich weiß nicht, wie deine Vorstellung aussieht, die du an Jesus hast, wie Jesus dir helfen soll. Auch eine kleine Machtübernahme über deine Umstände? Jesu Auftrag ist anders. Er hat nicht vor, dadurch zu helfen, dass er die Welt durch Machtausübung ändert, sondern gerade andersrum. Er hilft dadurch, dass er den Menschen durch Liebe ändert. Und da sind wir wieder, der Esel, ein Friedensbringer. Jesus hilft dadurch, dass er den Menschen durch Liebe ändert. Absolut vollständige, aufrichtige Liebe. Er ändert uns durch seine Hingabe und seinen Dienst an uns. Ist das denn nur die christliche Auslegung? Nein, das ist auch schon die alttestamentliche Botschaft. Der Ruf Hosanna, Herr, hilf uns doch, der stammt aus Psalm 118. Der ist noch ein bisschen länger, ich lese uns aber mal die relevanten Verse. Dazwischen, was ich weglasse, das ist eine Klage über verschiedene Notsituationen, in der der Beter steckt. Und auch noch wesentlich mehr Loblied. Psalm 118, eine Dankliturgie. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, seine Huld währt ewig. So soll Israel, so soll die Gemeinde Stelle sagen, denn seine Huld währt ewig. So soll das Haus Aaron sagen, denn seine Huld währt ewig. So sollen alle sagen, die den Herrn fürchten und ehren, denn seine Huld währt ewig. In der Bedrängnis rief ich zum Herrn, der Herr hat mich erhört und mich freigemacht. Ich danke dir, dass du mich erhört hast, du bist für mich zum Retter geworden. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vorbracht, vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Ach Herr, bring doch Hilfe, das ist unser Hosanna. Ach Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn her. Gott, der Herr, erleuchte uns. Mit Zweigen in den Händen, da sind unsere Palmzweige, schließt euch zusammen zum Reigen bis zu den Hörnern des Altars. Da dürft ihr euch jetzt keinen Stier vorstellen, das war die Gestaltung des alttestamentlichen Altars. Du bist mein Gott, dir will ich danken. Mein Gott, dich will ich rühmen. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, seine Huld währt ewig. Hier hören wir vertraute Bibelverse, unter anderem der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Das ist für uns ein Bild geworden vom Gemeindebau, von wie wir als verschiedene Bausteine zusammenwirken zu einer Mauer. Und wir wissen alle, man muss versetzt mauern, damit das hält. Und der Eckstein, wenn man dann noch über Eck baut und versetzt baut, dann hat das richtig Standkraft und dann kann eine Mauer auch nicht mehr so umkippen und in sich ist sie auch stabil. Der Eckstein im Alten Testament prophezeit und formuliert und dieses Bild beschrieben, das Paulus im Neuen Testament dann aufgreift. Jesus ist die Erfüllung dieser Prophezeiungen, dieser Hoffnungsworte. Und die Autoren des Neuen Testamentes greifen diese Verse auf, um zu zeigen, guck mal, hier ist die Linie, da ist die Verheißung und Jesus ist nicht nur ein Hirngespinst von uns und einer, der einen Mund voll Worte nimmt, sondern das hat Verheißung, das hat Geschichte, das ist von Alters her vorausgesagt. Und macht mal eure Augen auf, hier geschieht die Erfüllung. Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Unerreichbar nah von der Sehnsucht nach heiligen Momenten. So war die Überschrift der Einladung zum baptistischen Bundesjugendtreffen in Otterndorf während Corona. Das hat dann wegen Corona leider nicht stattgefunden. Aber unerreichbar nah von der Sehnsucht nach heiligen Momenten. Dieses Jahr findet Otterndorf statt, Bundesjugendtreffen. Also wenn ihr eure Teenies hinschicken wollt, tut das. Diesmal geht es um Jona. Auch eine Geschichte von Vorstellungen, die man über Gott hat, die ganz anders sind. Teilweise schlechter, teilweise besser. Und man kommt ganz anders mit Gott ins Schnacken, als man sich das vorher vorstellte. Eine völlig lebensnahe und auch krisennahe Geschichte. Also geht nach Otterndorf. Der Ruf Hosanna enthält viel Sehnsucht. Ich glaube, wir kennen diese Sehnsucht alle. Nach dem unerreichbaren und zugleich so nahen Gott. In dieser Spannung leben wir, in dieser Spannung suchen wir ihn. Wie finden wir Gott? Wo finden wir ihn? Wie kann Jesus für dich wieder konkret werden oder überhaupt erstmals konkret werden? Vielleicht musst du dich neu trauen. Neu trauen, Jesus außerhalb der gewohnten Bahnen zu suchen. Wenn du deiner Sehnsucht Raum gibst, was stellst du dir dann vor? Mach das doch einfach mal. Tu das Echte. Der offene Himmel, die Stimme Gottes, der Anfang einer neuen Welt mitten im Nirgendwo. Erneuerung hat immer in der Einkehr, im Alleinsein, in der persönlichen Verankerung und Vergewisserung in Jesus ihren Ursprung. Oft haben Menschen deshalb Einsamkeit und sogar die Wüste gesucht und ihre Sicherheiten dafür verlassen. Wir Evangelischen gründen immer fröhlich neue Gemeinden, wenn in unserer alten Gemeinde uns die Sehnsucht nicht mehr genug erfüllt wird und wir meinen, wir haben neue Wege gefunden. Die Katholiken haben dann, die sind da viel strenger gehalten, in ihrer Konfession zu bleiben, die haben dann Kloster gegründet, neue Orden gegründet mit neuen Leitlinien, wo dieser eine Aspekt der Erneuerung betont wurde. Also im Grunde passierte Ähnliches. Erneuerungsbewegungen gründen sich, wenn man merkt, hier ist Tradition, das haut nicht mehr hin. Da hat sich was verselbstständigt und wir wollen zurück zu den Ursprüngen. Man sondert sich ab, man sucht, man betet, man formuliert Kernsätze und darum bilden sich Gemeinschaften. Was natürlich genial ist, wenn man innerhalb der bestehenden Gemeinschaft diese ständige Erneuerung behält. Wie Luther sagt, semper reformandum. Das hört nie auf, dass wir uns erneuern müssen, uns abchecken an unserer Wirklichkeit und jedes Mal mit jedem neuen Tag, mit jeder neuen Phase durchdiskutieren müssen, wie gebe ich dem denn jetzt Gestalt im Namen Jesu? Sonst wird das für keinen Menschen mehr verständlich sein, nicht mehr relevant sein. Spürst du eine Sehnsucht, Gott zu suchen, dann suche. Dann suche anders, dann wage den Aufbruch. Verlass deine inneren und äußeren Gewohnheiten. Wage dich ins Abenteuerland. Abenteuerland, so hat die Sonntagsschule in meiner Heimatgemeinde, als ich jung war, geheißen. Das Abenteuerland des lebendigen Gottes. Wage die Nachfolge. Herr, wohin gehst du? Ich möchte mit. Das Einzige, was wir dafür tun können, ist Jesus zu lieben. Erlaube Jesus in dir, ganz er selbst zu sein. Es gibt ein Gebet, John Eldridge, vielleicht kennen ihn einige als Autor, seelsorgerlich, erwecklich schreibt er, manchmal auch Gemeindebau. Und der betet, Herr Jesus, ich gebe dir heute mein Leben, damit du dein Leben darin führen kannst. Ich gebe dir heute mein Leben, damit du dein Leben in mir führen kannst. Ein schöner Gedanke. Und dann muss ich mir keinen Kopf mehr machen, wenn ich dieses Gebet nämlich selber glaube, dann kann ich völlig entspannt in den Tag losmarschieren und weiß, dass Jesus in und mit mir ist. Und ich muss nicht mehr rumhirnen, bin ich jetzt gerade in ihm oder nicht. Glaubt es einfach, dass er in euch ist. Sein Geist ist in euch. Ihr seid wiedergeboren in ihm. Und tragt ihn durch die Landschaft, tragt ihn an euren Arbeitsplatz. Wohin ihr geht, tragt ihr ihn. Und ihr könnt jederzeit diesen inneren Zugriff nehmen. Gott, du bist da. Danke. Und jetzt habe ich heute Morgen noch spontan ein bisschen geändert. Gestern war Landesverbandsrat und wir hatten Christopher Rinke da, das ist der Kollege von André Peter, Missionsreferent im südlichen Bereich Deutschlands. Ich kannte ihn noch nicht und fand, es ist gut, wenn wir als Landesverband alle drei kennen. Benno Bratz ist hier oben auch relativ bekannt, er lebt in Norddeutschland, der ist für den östlichen Bereich zuständig. Wir kennen André Peter und Christopher Rinke ist der Dritte im Bund. Und ich wollte wissen, wie ist denn der drauf? Was ist sein Profil als Missionsbeauftragter, als einer, der unsere Gemeinden ermutigt und mitbildet und mit aufbaut und prägt? Wie ist der drauf? Wo ist sein Akzent? Und der ist mit Fresh X verbandelt. Also völlig innovative und völlig unkomplizierte, schlichte, kleine, neue Gemeindegründung. Wie kann was funktionieren? Es ist gar nicht wichtig, ob das klein oder groß ist, aber einfach, dass man Menschen der Gegenwart hat, Situationen wahrnimmt und sagt, so, und da können wir im Namen Gottes reingehen, da können wir was draus machen. Und das einfach tut, ohne viel rumzuhören und nicht erst ein Riesenkonzept entwickeln. Reich Gottes ist da, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind. Das ist Christopher Rinke. Und der hat uns gestern eine seelsorgerliche Botschaft mitgegeben. Ich sag vorneweg, ihr Lieben, also wenn ihr jetzt dann danach auf die Idee kommt zu sagen, mein Engagement in der Gemeinde macht mich müde, das höre ich mal ganz schnell auf, dann so ist das nicht gemeint. Dann sprecht mal vorher mit mir oder mit anderen Menschen der Leitung dieser Gemeinde und wir gucken, was euch so müde macht und wie man das ändern kann. Aber richtig wichtig, es geht um das Stichwort Müdemacher. Ich erzähle euch mal, habe ich so blank aus dem Gedächtnis aufgeschrieben, seine Stichworte. Das erste, kenne deine Müdemacher. Setz dich mal hin und überlege, was sind deine Müdemacher? Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig, die zu benennen. Überlege, das ist der zweite Schritt, was dich erfrischt, das ist sehr individuell. Er hat uns beschrieben, wie er auf einem Ausflug mit seinen Eltern als Kind, sie mussten wandern und er lebte im Siegerland. Das ist anstrengend, da zu wandern, ordentliche Steigung. Und der Vater hat ihn dann immer so einen Kilometer vor der Wirtschaft gesagt, und da kehren wir ein und da gibt es Fanta. Dann fragte er, wer findet Fanta cool? Und es waren nicht so ganz viele. Vielen ist das zu süß und zu klebrig und heute heißen die Sachen auch anders. Er sagt, das ist individuell. Was macht dich frisch? Überleg dir das. Das muss nicht dasselbe sein, wie es für den anderen ist. Also, du kennst deine Müdemacher und dann überlegst du dir, was dich erfrischt. Welcher Ort, welche Situation, welche Art Pause zu machen oder dich auszuagieren, zu sporten, wenn du sonst einen Schreibtischjob hast oder keine Ahnung. Überlege, was dich erfrischt. Und dann, du hast die Möglichkeit, dich heute neu zu erfinden. Und jetzt höre ich eure Einwände. Haha, schön wär's. In Klammern die Bemerkung, wisse dann aber auch, was es dich kostet. Und dann überlege dir, ob du das willst. Aber sage nicht, du hast keine Wahl. Eine Wahl haben wir schon. Wir müssen uns nur überlegen, ob es uns das wert ist, was es das kostet. Und dann gehe die Schritte, die dich in dein lebendiges Land führen. Gehe sie einfach oder gehe einen davon oder modifiziere das. Aber sag nicht, ich bin müde und es ist es nicht zu ändern. Das stimmt nicht. Du kannst innerlich was ändern in deiner Haltung. Vielleicht kannst du äußerlich was ändern. Ich habe zum Beispiel deswegen von der 100% Stelle auf 80% reduziert, weil ich sagte, ich möchte Freiräume haben. Ich möchte atmen können ohne ein schlechtes Gewissen, weil da so ein Stapel Arbeit wartet. Kann nicht jeder, hängt auch von der Höhe des Gehaltes ab, ist mir völlig klar, aber sag nie, ich kann gar nichts ändern. Das stimmt in den allerseltensten Fällen. Und dann sei entschlossen. Mach nicht rum, frag nicht 100 Menschen um Erlaubnis. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass ihr morgen alle anruft und sagt, ich weiß, was mich müde macht. Mach den Job mal ohne mich. Ich hoffe, ihr sagt, ich weiß, was mich erfrischt und lass uns mal schnacken, ob man das erfrischender gestalten kann. Das wäre dann die positive Variante. über Mitarbeit zu reden, wenn sie euch denn ermüdet. Aber wesentlich in unserem Miteinander, und damit schließe ich mal diese Zwischenbemerkung Mitarbeit in der Gemeinde, ist doch, dass wir miteinander unterwegs sind, ermutigend unterwegs sind, als Geschwister uns wahrnehmen und miteinander Gottes Güte feiern. Und da ist schon ganz viel Frischmacher drin. Also, kenne deine Müdermacher, überlege, was dich erfrischt, trau dich, an konkreter Stelle zu sagen, jo, ab heute anders. Gehe den Schritt, der dich in dein lebendiges Land führt, und sei entschlossen. Und bei Christopher Rinke ist das ziemlich deckungsgleich, ob er das für sich persönlich sagt. Das sagt er zugleich für sich als Christ und als Gemeindebauer. Denn er ist mit nichts anderem leidenschaftlich unterwegs, als Christus in diese Welt zu bringen. Und es ist ihm völlig wurscht, ob in großer oder kleiner Zahl. Aber gehe die Schritte, die Gottes Reich in dir und damit in dieser Gesellschaft wieder lebendig werden lassen. Gehe diese Schritte und buchstabiere dein Leben und all das, was du denkst und glaubst und tust, so lange, bis der Glaube für den Kumpel in der Feuerwehr oder deinen alt gewordenen Nachbarn oder dein lebenslänglich chronisch krankes Gegenüber wieder Sinn macht, bis du da antworten kannst. Und wenn es durch ein Segnungsgebet ist, gehe die Schritte. Jesus lädt uns in seine Jochgemeinschaft ein. Das ist ein Wort, das man kaum noch versteht. Das heißt, dass wir nicht allein sind. Das heißt, dass wir nicht selber Verantwortung tragen müssen, sondern einen Kumpel haben, der sich mit uns da reinspannt. Stellt euch vor, in eurem Auto ist nicht ein Motor und ein Gaspedal, sondern zwei Motoren. Und Jesus drückt mindestens so doll aufs Gaspedal, wie du drauf drücken musst. Und ihr zieht zusammen euren Lebenswagen. Nicht alleine, denn dein Ja zu Jesus ist nötig. Jesu Ja zu dir steht auch. Und dann sagt er, nun lass mal dein Joch, deine Lebenslast los und nimm stattdessen meine Last auf. Und diese Last heißt nicht, dass wir alle erlösen oder alle bekehren sollen, sondern diese Last heißt, wir leben im Liebesgebot. Das ist dieser Perspektivwechsel. Wir leben im Liebesgebot. Stell dir vor, dass dein ständiger Kumpel freundlich und barmherzig ist in jeder Situation. Ist doch cool, sowas von unterstützend. Das ist Jochgemeinschaft mit Jesus. Du stehst in einem Gespann, früher waren das Ochsengespanne mit einem Lederjoch und dann mussten beide Ochsen was tun und keiner konnte den anderen alleine faul ziehen lassen. So ist Jesus neben dir, ich sage immer als Freund im Schulterschluss. Und seine Last ist leicht und deine wird leicht, weil der, der dein Leben stützt, freundlich und barmherzig mit dir umgeht. Jesus, dein Freund, ist dein Lebenspartner. Und wenn du einen Begriff möchtest, der noch leichter ist, ich hatte hier die Freude, ein Kind im Lobpreis halb tanzen zu sehen, dann stell dir vor, dein Tanzpartner in diesem Leben. Und in diesem Sinn lade ich euch sehr herzlich ein, Hosanna zu rufen. Herr, hilf uns doch, aber auch Herr, du bist unser Heil, komme bald. Amen.